Joe Biden hat ihn darauf als Son of a Bitch bezeichnet, woraufhin Putin erklärte, das bestätige es ja nur, was er gesagt habe. Ja. Joe Biden wäre der Bessere. Das ist eine ganz eigene Logik. Hallo, mein Name ist Philipp Pietow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul ist gerade in Berlin, deswegen sitzen wir uns mal wieder bei der Aufnahme dieses Podcasts gegenüber. Eine sehr seltene Erfahrung. Aber Paul kommt gerade von einer sehr besonderen Reise zurück. Und zwar war er diesmal nicht in der Ukraine, auch nicht in Israel, sondern in Washington. Und zwar beim legendären White House Correspondents Dinner. Also diese journalistische Veranstaltung, von der eigentlich die ganze Welt weiß. Joe Biden war da, die Bilder gehen immer um die Welt. Und von außen nimmt man das wahr, so als große Glamour-Veranstaltung des amerikanischen Journalismus. Aber da treffen sich nun mal die wichtigsten Menschen der Welt. Oder zumindest ein gewichtiger Teil davon. Der US-Präsident, andere Minister, wichtige Verleger und natürlich auch Journalisten, die für die New York Times arbeiten, für Politico, Washington Post, Wall Street Journal und viele andere Medien, die darüber bestimmen, was eigentlich die politische Agenda ist. Und darüber möchte ich heute mit Paul sprechen, und zwar, wie all diese Menschen in der Machtzentrale der Welt in Washington D.C. auf die Themen blicken, die uns hier beschäftigen. Der Krieg im Nahen Osten und natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Hallo Paul.
Hey Philipp, schön dich mal wieder live zu sehen.
Freut mich auch. Erzähl mal ein bisschen, wie ist dieses White House Correspondents Dinner? Bevor wir zum harten politischen Kern kommen, du kennst ja auch viele Journalistenveranstaltungen in Deutschland, so wie den Bundespresseball beispielsweise. Aber was ist das für eine Atmosphäre beim White House Correspondents Dinner in Washington?
Ja, das White House Correspondents Dinner findet im Washington Hilton statt. Ist ein sehr schmuckloser, fast hässlicher Palast, kann man sagen. Also so ein Betonklotz, aber mit ganz viel Geschichte. Im Jahr 81 gab es dort einen Anschlag auf den damaligen Präsidenten Ronald Reagan und sein Team, wo mehrere schwer verwundet wurden. Und es ist ein Hotel, wo unten so ein ganz großer Ballroom ist, wo mehrere tausend Menschen Platz haben. Und das ist auch der Ort, wo dann alle Journalisten, Verleger, Celebrities an ganz vielen verschiedenen Tischen sitzen, relativ eng, und auf die Rede des US-Präsidenten warten, auf eine Rede eines Comedians, wo man miteinander spricht, sich unterhält, diskutiert. Und ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie die US-Journalisten erstmal ticken. Ich bin ja nicht so viel in den USA. Und worüber sie sprechen. Donald Trump war, obwohl er nie auf dieses White House Correspondents Dinner gegangen ist, auch als US-Präsident, die ganze Zeit Thema. Also die große Frage erstmal an allen Tischen war, gewinnt er es wirklich oder gewinnt Joe Biden? Mein Eindruck war, es war so 50-50. Und es war dann doch so, dass die internationalen Krisen und Themen eine Riesenrolle gespielt haben. Schon vor dem Hotel gab es Demonstrationen von Pro-Palästinensern, von Organisationen, aber auch von jüngeren Amerikanern. Also diese aufgeheizte Atmosphäre bezüglich des Krieges in Gaza war da sehr zu spüren. Also ich bin da irgendwie rein im Smoking, und als ich wieder rausging, haben dann irgendwelche Leute gefragt, hey, how was your genocide dinner? Also es war so richtig krass.
Hast du geantwortet? Hat's denn geschmeckt?
Ich habe nicht schnell genug reagiert. Also ich fand's so, dachte so, what? Also es war, aber du merkst den Unterschied noch einmal gerade in der Aufgeladenheit des Ganzen. Ja, auch wenn man in DC rumläuft, wie präsent die ganzen Debatten um die Elite-Universitäten haben wir auch hier geführt. Aber du merkst es richtig, wie krass diese Stimmung dort ist.
Und wie hast du diese Journalisten-Bubble wahrgenommen? Falls es dann überhaupt eine Bubble ist, das wird ja oft gesagt über die Hauptstadtjournalisten in Berlin. So, man kennt sich untereinander, es ist eine etwas kleinere Gruppe, man begegnet sich in der Bundespressekonferenz und bei Veranstaltungen und Hintergrundgesprächen. Aber in Washington ist das ja nochmal alles viel, viel größer. Und du hast ja diese Mega-Medien, die halt weltweit konsumiert werden, weltweit zitiert werden. Ich habe die Marken schon genannt. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich finde, am Ende ist das auch ein Dorf. Also es sind natürlich mehr Journalisten dort, aber die kennen sich alle untereinander. man muss sich so vorstellen, es gibt das Dinner und drumherum ganz viele kleinere Veranstaltungen, also verschiedene Partys, Dinners von Time Magazine, von CBS, Politico, wo dann nochmal sich alle Leute wieder treffen und wo du in einem etwas entspannteren Rahmen eben reden kannst und dich auch kennenlernen kannst. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sich alle irgendwie, alle kennen. Also eigentlich wie in Berlin, kann man fast sagen. Und was die Stimmung angeht, mich hat es ein bisschen gewundert. Also es war so, dass es immer wieder auch die Frage oder diese Debatten darum geht, wie eng sollte die Politik mit Journalisten sein. Was ich spannend finde, die New York Times boykottiert dieses Dinner seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, weil man sozusagen nicht will, sich vermengen mit der Politik. Mein Eindruck ist, dass die US-Journalisten also schon sehr, sehr hart und sehr, sehr kritisch mit Politikern umgehen. Aus meiner Sicht kritischer auch als in Berlin. Also sehr, sehr.
Ist auch eine andere Art der Kritik. Das ist dieses Konfrontative, oder?
Genau. Es ist sehr konfrontativ. Und jetzt würden vielleicht viele, die diese Presse nicht so verfolgen oder oberflächlicher verfolgen, denken, dass sie Biden zum Beispiel schonen würden. Ja, das ist ja das Vorurteil, dass alle immer nur gegen Trump und dass Biden nichts abbekommt. Aber da scheint mir das Gegenteil der Fall. Also gerade in den Tagen gab es eine Debatte darum, dass die New York Times oder dass das Biden-Lager und die New York Times so gar nicht miteinander können und wie sozusagen das Verhältnis der Presse dort ist. Und dennoch fand ich es ein bisschen seltsam, diesen Comedian, ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen, der sehr, sehr Biden-freundlich dann war, der dann von seinem Großvater berichtet hat, der auch für Biden gestimmt hat und der irgendwie auch 95 war. Also das Thema Alter war ein großes dort. Joe Biden hat dann Witze gemacht in seiner Rede über Donald Trump, ja, hat ihn Sleepy Don genannt als Anspielung auch auf sich selbst, wo man ja, weil er immer Sleepy Joe genannt wird und es gab eben Berichte, dass Donald Trump in dem Gerichtsprozess öfter mal eingeschlafen ist. Also Donald Trump war das große Thema und da mit den Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, von ganz unterschiedlichen Medien, ganz unterschiedliche Analysen. Also die einen, die glauben, dass der Peak von Donald Trump im März war, März, April, und dass es sozusagen diese Fokussierung auf ihn gab und dass jetzt aber, wenn es näher zur Wahl geht, es so sein würde, so war die Analyse von denjenigen, dass immer mehr Leute mitbekämen durch die Prozesse und so weiter, dass es eben ja ein Präsident, ein ungewöhnlicher erneuter Präsident wäre, ja, das Image von ihm, das angekratzt sei. Und dass dann Joe Biden diese Wahl gewinnen würde, so war die Analyse von den einen, es war wirklich so 50-50 und die anderen 50% haben gesagt, dass sie glauben, dass es auf Donald Trump hinausläuft, aufgrund der Altersdebatte von Joe Biden, aufgrund seiner Fokussierung auf diesen Wahlkampf, die Rolle von sozialen Medien, dass das entscheidend sei. Und eine weitere Sache, die ich spannend fand, die Frage, wie sehr der Krieg in Gaza die Wahl beeinflussen könnte.
Darüber möchte ich jetzt sprechen, denn diesmal ist es so, dass die Kriege außerhalb der USA, in die die USA ja nicht direkt verwickelt sind, dass die total wahlkampfentscheidend sein können. Und zwar sowohl Ukraine als auch Gaza. Lass uns zuerst über den großen Krieg sprechen, Russland gegen die Ukraine. Wenige Tage vor diesem White House Correspondents Dinner ist das große Hilfspaket ja durchgegangen. Auch mit Hilfe der Republikaner, nachdem es lange vom Trump-Lager blockiert wurde. Welche Rolle spielt der Ukraine-Krieg jetzt, nachdem dieses, ich glaube, 60 Milliarden Dollar Paket bewilligt wurde? Welche Rolle spielt der Krieg jetzt im Wahlkampf und vor allem für Joe Biden?
Alle haben darüber gesprochen, wie die Lage an der Front ist und darüber, was jetzt dieses Paket auswirken könnte. Dann wurde viel darüber gesprochen, wo eben die Ukraine stehen könnte in wenigen Monaten, also zur Wahl. Die Analyse, was Donald Trump angeht, war, dass er kein Interesse daran haben konnte, dass die Ukraine den Krieg jetzt schnell verliert. Also, dass das sozusagen eine Situation herstellen würde, wo er schlecht aussieht, wo auch die Republikanische Partei schlecht aussieht. Ich glaube, dass die Briefings, die es offenbar auch von den Geheimdiensten gab gegenüber Republikanern über die wirklich dramatische Situation an der Front, dazu einem Umdenken geführt haben. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn es einen massiven Frontdurchbruch gäbe, der immer noch möglich ist, aber wenn man sagen könnte, diesen Frontdurchbruch hat es gegeben, weil es kein US-Paket gab, dass es dann schwere Vorwürfe gegen Donald Trump gäbe und dass er eigentlich auch kein Interesse daran haben könnte, dass das sozusagen Richtung Wahl passiert. Dennoch für Joe Biden ist die Lage extrem schwierig. In Fragen des Ukraine-Krieges gab Spekulationen, dass er versuchen könnte, also auf diesen Veranstaltungen und mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass er versuchen könnte, vor der Wahl, also vor November, irgendeine Art von Perspektive Richtung Frieden herstellen könnte. Also, dass er seinem Wählern sagen kann, schaut her, da ist ein Ende zu sehen. Und ich habe es geschafft, wen auch immer zusammenzubringen. Ich habe Zelensky mit wem auch immer zusammengebracht. Hier, this is a peace plan, ja. Aber da kommt es natürlich sehr auf die Lage an der Front am Ende an. So, deswegen.
Aber wenn deine Analyse auch lautet, dass der Krieg durchaus eine wichtige Rolle im Wahlkampf spielt, dann heißt das ja weitergedacht, dass Russland, dass Wladimir Putin mit dem militärischen Vorgehen in der Ukraine den Krieg ja auch nicht nur den Krieg, sondern auch die Wahl mit beeinflussen kann oder zumindest die Debatten in den USA. Was glaubst du, wird Putin versuchen, das zu nutzen? Also wird er beispielsweise hin zur Wahl in der heißen Phase, so ab August, September, Oktober, was könnte er tun, um die Debatte in seine oder in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken?
Also aus Sicht von Wladimir Putins ist es so, dass er Erfolge an der Front braucht, aus vielerlei Gründen. Erstens hat er wahnsinnig viele Soldaten eingesetzt und sein Land erwartet, dass er dort Fortschritte macht im Osten und Süden, was ihm im Kleinen ja gelingt, aber er hat es ja nicht geschafft, zum Beispiel eine größere Stadt zu erobern. Wenn er das aber schaffen sollte in den nächsten Wochen, und viele spekulieren ja über eine Sommeroffensive oder eine Spätfrühjahrsoffensive, dann würde das natürlich in den USA immense Diskussionen auslösen über die Frage in unterschiedliche Richtungen. Entweder haben wir genug getan, also reicht das überhaupt? Was würde es für uns bedeuten, wenn Russland vorankommt? Müssen nicht die Europäer jetzt mehr tun? Warum sollten wir Amerikaner das machen? Von der anderen Seite, also gerade die Republikaner werden natürlich, egal ob sie jetzt das Paket mitbeschlossen haben, weiter in die Richtung gehen, dass das nicht der Krieg der Amerikaner ist, dass es zu teuer ist, dass es ein Ende braucht, dass so und so viele Milliarden dort reingeflossen sind und dass ich, Donald Trump, dafür sorgen werde, dass dieser Krieg beendet wird. Das wird man versuchen und da wird Donald Trump auf seine vermeintliche große, ja, Erfahrung verweisen, was er geschafft habe eben in der Vergangenheit. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz entscheidendes Thema wird, aber sehr heruntergebrochen bei den Wählern, um die es geht, um die Frage der Kosten. Ich glaube nicht, dass diese außenpolitische Dimension das Entscheidende ist.
Also wenn Russland es schafft, trotz dieses amerikanischen Hilfspakets Erfolge zu erzielen, dann könnte der russische Spin ja sein, egal wie viele Milliarden, egal wie viel von eurem Steuergeld ihr den Ukrainern schickt, das macht keinen Unterschied. Wir, die Russen, wir marschieren voran. Und das könnte Donald Trump ja helfen, oder?
Das könnte Donald Trump helfen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Armee aus irgendeinem US-Grund schneller voranrückt oder weniger schnell. Also das Interesse Russlands ist, Landgewinne so schnell wie möglich. Und es ist ja nicht so, dass man in den vergangenen Monaten oder den vergangenen Jahren darauf geachtet hätte, dass nicht zu viele russische Soldaten sterben, sondern man hat sie alle ins Feuer laufen lassen. Von daher denke ich nicht, dass, ja, dass das sozusagen etwas Entscheidendes sein wird. Also die Frage, wie die US-Debatte dort ist für Wladimir Putin. Aber natürlich wird er versuchen, alles zu tun, dass es nicht so aussieht, als wäre er dafür oder würde sich darüber freuen, dass Donald Trump gewinnt. Das hat er ja schon gezeigt, indem er gesagt hat, ich glaube vor ein paar Wochen, dass es besser wäre, wenn Joe Biden die Wahl gewinnt. Was natürlich ein absurdes Ablenkungsmanöver ist.
Joe Biden hat ihn darauf als Son of a Bitch bezeichnet, woraufhin Putin erklärte, dass, bestätige es ja nur, was er gesagt habe. Ja. Joe Biden wäre der Bessere. Das ist eine ganz eigene Logik. Die USA waren ja lange die Schutzmacht Europas und sind es ehrlicherweise auch bis heute. Und Mike Johnson, der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, hat ja in seiner großen Rede vor der Verabschiedung des Hilfspakets versucht, das wieder hochzuholen. Auch in der Republikanischen Partei daran zu erinnern, wie wichtig die USA sind als mächtigste und freiste Nation der Welt. Hast du das wahrgenommen, dass sich das verändert, dass das früher vielleicht mal wichtiger war und dass man gerade in Bezug auf Europa seine eigene Rolle vielleicht ein bisschen runter priorisiert?
Also was ich gemerkt habe, auch in den Gesprächen dort am Rande des White House Correspondents Dinners, dass viele gefragt haben, was ist eigentlich mit Deutschland los, was ist mit Europa los, warum schafft es ihr nicht, die Ukrainer besser zu unterstützen? Was sind das für seltsame Debatten, die ihr führt über die Unterstützung oder Nicht-Unterstützung? Ihr müsst doch ein Interesse daran haben, dass Putin nicht vorrückt, dass Putin nicht weiter Richtung Westen geht. Das ist doch ein ureuropäisches Interesse. Wie kann es sein, dass ihr es nicht schafft, der Ukraine genügend Artillerie zu produzieren? Was sind das für deutsche Debatten um Taurus? Missile, das kriegen sie alles mit natürlich, und vor allem von dem Hintergrund, dass ja die Attackamas, also die Raketen von den USA geliefert wurden. Und das sind die Fragen, die man immer bekommt, ist Mysterium Olaf Scholz. Also die Amerikaner, zumindest die Journalisten, mit denen ich da gesprochen habe, verstehen nicht so ganz, was seine Politik dort gerade ist. Ich glaube, er hat sich Respekt.
Also im Prinzip wie auch die Deutschen.
Vielleicht auch wie die Deutschen, aber ja, weil er ist natürlich, also so wenig wie wir bestimmte Schritte von Olaf Scholz verstehen, ja, weil er sie ja auch eben seltsam kommuniziert oder eben gar nicht kommuniziert, so noch mehr verstehen die Amerikaner es nicht. Also es sind schon entscheidende Fragen, auch so, was ich gefragt wurde, was ist das Verhältnis Macron-Scholz, wieso gibt's da plötzlich so Streit und einen Bruch, was ist mit den Osteuropäern, wieso ist Viktor Orban so, wie er ist, wie kann das eigentlich sein, warum hat der so eine zurückhaltende Position gegenüber Putin? Also es gibt viele Fragezeichen in Bezug auf Europa. Und was interessant ist, wenn wir über Trump oder Biden sprechen, ist es schon so, dass auch Journalisten anerkennen, selbst die sehr, sehr Trump-kritischen, dass Trump mit einigen außenpolitischen Dingen durchaus recht hatte, auch was die Ukraine angeht. Ja, jetzt kann man sagen, die Kritik an Nord Stream 2 hat auch mit eigenen Interessen der USA zu tun, geschenkt, aber also mit Flüssiggasexport und so weiter, das war auch immer die Kritik in Deutschland, aber geschenkt, natürlich wäre es richtig gewesen, wenn wir Nord Stream nicht gemacht hätten, Nord Stream 2. Genauso war es mit den NATO-Ausgaben. Also das sind schon Themen, die gerade wieder hochkommen. Es funktioniert nicht, ist mein Eindruck, Donald Trump als dieses absolute außenpolitische Schreckensgespenst zu branden. Natürlich sagen auch einige, er würde oder könnte die Ukraine dann verkaufen, aber wenn man jetzt sieht, was er dann tatsächlich macht, vielleicht nicht so sehr, was er sagt, dann müssen wir erstmal anerkennen, dieses Paket, er hat sich da nie, also nicht richtig öffentlich zu geäußert, aber alles, was man hört und liest, ist ja, dass er Mike Johnson eben das Go gegeben hat dafür. Also er hat ja gesagt, okay.
Lass uns zum zweiten großen außenpolitischen Thema kommen, über das du auch viel berichtet hast. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Die Stimmung in Teilen der USA kocht ja wirklich hoch. Wir sehen das an den sogenannten Elite-Universitäten mit den teils pro-palästinensischen, teils mittlerweile schwerst antisemitischen Protesten. Und wir sehen natürlich auch eine gewisse Unruhe in den Demokraten. Also die überwältigende Mehrheit der demokratischen Politiker steht immer noch recht fest an der Seite Israels. Aber du hast halt auch da gewisse Bewegungen bei jüngeren und zum Teil auch muslimischen Abgeordneten, die Israel überhaupt nicht mehr unterstützen wollen. Wie sehr setzt das Biden unter Druck? Und was glauben die Menschen, mit denen du in Washington jetzt gesprochen hast, wie sehr wird sich die amerikanische Position jetzt im Wahlkampf verändern vielleicht?
Also alle, mit denen ich gesprochen habe, glauben, dass sich's noch weiter aufheizen wird. Also diese Demonstrationen und auch die Auswirkungen auf den Wahlkampf. Einer, mit denen ich dort gesprochen hat es mit den Vietnam-Protesten verglichen. Also in den 70er Jahren gegen den US-Krieg in Vietnam. Jetzt ist es insofern aus meiner Sicht nicht ganz vergleichbar, weil eben dort US-Soldaten waren, ja. Aber er meinte, dass er in Bezug auf die Aufgeladenheit unter den jungen Erwachsenen oder den Jugendlichen, den Studenten, und hat es in der Emotionalisierung damit verglichen. Und das fand ich einen sehr spannenden Vergleich, weil das natürlich große politische Konsequenzen hätte, wenn es tatsächlich so ein großes Thema werden könnte, beziehungsweise schon ist. Und du merkst die Nervosität den Demokraten an, was das auslöst eben bei der jüngeren Wählerbasis. Du merkst denen an, dass sie da auch nicht so richtig eine Antwort drauf haben. Weil so sehr Joe Biden ja auch eben Ally ist von Israel, auch am Ende von Netanyahu, so sehr versucht er gleichzeitig die Politik zu kritisieren, zu sagen, geht nicht nach Rafah rein, tut dies nicht, tut das nicht. Aber der Einfluss ist ja ganz offensichtlich begrenzt. Ja, also Netanyahu hat ja mehrfach gesagt, er wird nicht darauf hören, was irgendwie, also er sagt das immer freundlich, aber wer auch immer was zu ihm sagt. Deswegen ist es sehr unkalkulierbar für die Demokraten, wie sich das weiterentwickelt. Also stellen wir uns vor, die Rafah-Offensive passiert.
Also Netanyahu hat jetzt gesagt, egal ob es einen Deal gibt, er wird nach Rafah reingehen, hat er heute gesagt.
Genau. Und also da bin ich die ganze Zeit von ausgegangen, dass er das machen wird. Und das wird natürlich nochmal die Stimmung noch aufgeheizter machen. Und wenn du durch Washington läufst, also klar, in Berlin sehen wir das ja auch, aber ich habe das Gefühl, es ist viel präsenter dort noch. Ja, also diese ganze Stimmung, auch anti-Israel, anti-Netanyahu, auch die antisemitische Stimmung, du hast die Elite-Universitäten angesprochen, wirklich besorgniserregend. Und du merkst aber gleichzeitig auch bei den Journalisten, das ist mein Eindruck, dass sie auch, ich würde nicht sagen kritischer, ja vielleicht, also dass sie sozusagen die israelische Regierung sehr viel negativer noch betrachten, als jetzt vielleicht der Common Sense in Deutschland ist, wo es natürlich auch viel Kritik gibt an der, gerade den rechten Teilen der Regierung. Aber in den USA, so scheint es mir, wenn ich dort mit den Journalisten spreche, gibt es eine noch größere Fokussierung auf das Leid der Zivilbevölkerung dort.
Spielt das Trump in die Hände? Denn Trump hat ja in Bezug auf Israel wirklich einen etwas verwirrenden Kurs. Er war ein sehr pro-israelischer Präsident, aber nach dem 7. Oktober hat er sich mal so positioniert. Und es gibt ja in der extremen Rechten in den USA auch zum Teil wirklich eine offen antisemitische Stimmung. Und wenn man Tucker Carlson anhört, ich glaube, einer der Lieblingsjournalisten, sogenannten Journalisten von Donald Trump, der kommt jetzt auch mit Verschwörungstheorien gegen Israel um die Ecke. Also was haben dir die Leute bei diesem Dinner erzählt? Wie lautet Ihre Einschätzung? Wird Trump davon profitieren vom Krieg in Gaza?
Also es war mehr die Diskussion darüber, wie sehr es Joe Biden schadet. Ich glaube, du hast vollkommen recht, dass Trump mal so und mal so antworten wird, auch im Wahlkampf. Er hat ja, glaube ich, vor ein paar Wochen auch gesagt, dass jetzt dieser Krieg schnell beendet werden muss, weil das schlecht für Israel sei, fürs israelische Image. Also alle Republikaner-Kenner, die ich dort getroffen habe, haben gesagt, nein, Trump wird sich nicht auf irgendeiner Weise klar gegenteilig positionieren als jetzt Joe Biden und irgendwie Joe Biden dafür kritisieren, dass er diese Töne gegenüber Israels Armee findet, sondern er wird hin und her springen. Das war der Eindruck, weil, und du hast es angesprochen, klar, es gibt diese, in der konservativen Partei, einerseits diese ganz klare auch ja durchaus pro-Netanyahu-Stimmung oder pro-Israel-Stimmung generell. Und dann gibt es aber eben auch Leute wie Tucker Carlson oder andere, die auch versuchen, daraus Kapital zu schlagen.
Bald kommen die USA ja in die heiße Phase des Wahlkampfs. Trump gegen Biden, und wir erinnern uns an den ersten Wahlkampf von Trump. Da waren ja die Befürchtungen schon groß, dass die amerikanische Demokratie das nicht überlebt, wenn Trump Präsident wird. Nun war er 4 Jahre lang Präsident. Ich will jetzt gar keine Bilanz ziehen, aber die amerikanische Demokratie hat es auf jeden Fall überstanden. Die Befürchtung lautet jetzt, dass ein Trump 2.0 noch viel radikaler wäre, dass er im Prinzip versuchen würde, die Demokratie auszuhebeln. Wie war da die Stimmung? Du hast gesagt, dass das war das absolute Top-Thema. Was erwarten die Journalisten, die Verleger, die Politiker von einem Trump 2.0, wenn er es denn schaffen sollte?
Also erst einmal muss man sagen, dass die Journalisten natürlich wissen, gerade die TV-Journalisten, dass ihre Ratings unter Donald Trump sehr, sehr viel besser waren. Also ich glaube, selbst die Journalisten, die persönlich oder auch aus sehr objektiven Gründen Trump ablehnen, haben doch irgendwo so die Hoffnung, naja, spannend wäre es ja schon und für unsere Quoten wäre das auch ziemlich gut. Also ich glaube, das ist auch immer ein großer Teil der Debatte, auch wenn wir jetzt erleben, die ganzen Prozesse oder der Prozess in New York, es ist ja überall das Top-Thema in den Cable News, in den Podcasts. Ne? Also das ist irgendwie so dieses Faszinosum Trump, das ja, von Fox bis CNN. Ich glaube, da wissen alle, wenn es passieren sollte, natürlich wäre das ein Quotenbringer. Ja, das siehst du ja auch in allen Quotenkurven der letzten Jahre. Ja, also alles, was nach Trump kam, war langweilig. Und was mir viele Journalisten dort erzählt haben, ist eben, dass aus dem beiden Lager auch wahnsinnig wenig rausdringt. Vielleicht vergleichbar mit Olaf Scholz, ja, der hat so seine ganz loyalen Leute um sich rum. Oder nehmen wir mal Scholz, Habeck, Lindner. Was wissen wir wirklich von dem, was da intern diskutiert wird? Da kommt wenig raus, trotz der Probleme, die diese Koalition hat. Und bei beiden ist es ähnlich. Also viele Journalisten beklagen sich, dass sie halt wenig Access haben. Und es liegt auch daran, dass Biden eben extrem loyale Leute um sich rum hat und Donald Trump halt alle paar Monate irgendeinen Berater rausgeworfen hat oder so ein bisschen so dieses Psycho-Game gespielt hat, wen mag er gerade mehr, wen weniger. Ja, und das bedeutet natürlich immer, dass manche Menschen frustriert sind und sich dann an Journalisten wenden. Und dadurch kamen diese wahnsinnigen Leaks, ja, wenn man damals New York Times gelesen hat, ja, bei Haberman, wo sie wirklich, wo man das Gefühl hatte, man liegt da oder sitzt neben Donald Trump, wenn er gerade Fox News schaut, ja. Also es waren ja irre Inside-Geschichten. Von daher, auch da gibt es die Hoffnung, dass ein Trump-Lager mehr Geschichten auch abwirft, ja, aus rein journalistischer Sicht. Wenn man ein bisschen mehr über das spricht, wovor Leute Sorge haben, dann ist es, so wie ich es wahrgenommen habe, dass Trump sehr, sehr viele sehr gute Leute verbrannt hat in den ersten Jahren. Also, dass es durchaus in den ersten Trump-Jahren noch auch sehr vernünftige Leute um ihn herum gab. Und die Sorge ist, dass ein Team für ihn nicht so leicht zu finden ist, wo es Leute gibt, die ihm dann noch wirklich widersprechen. Das ist das, was ich von einigen Journalisten gehört habe. Also die Sorge, dass er dann noch emotionaler oder noch radikaler regieren könnte, auch aus Rachegründen und der Frage, jetzt zeige ich es nochmal allen. Das ist so ein bisschen die Sorge. Bei der außenpolitischen Dimension, da sind viele unentschlossen. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel Rick Grenell, der ehemalige Botschafter hier gehandelt wird als Außenminister, er war ja dann, hat dann ja noch unter Trump weitergearbeitet im White House. Er hat ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Donald Trump behalten. Ich muss jetzt sagen, auch wenn man sich Grenells Positionen anschaut, der wurde ja hier immer von der Presse als, ja, der schlimmste Botschafter, den es hier gab, verschrien. Aber wenn man sich heute nochmal durchliest, was er damals gesagt hat, ja, sowohl auch zu
Russland, zum Iran.
Genau, zu Russland, dem Iran, zu Nord Stream, auch zu Israel, dann waren da sehr vorausschauende Positionen dabei. Ja, also diese Warnung und auch immer, was ja auch ein Thema von Grenell war, wir müssen, Deutschland muss endlich für die NATO bezahlen, also das 2%-Ziel erreichen, das kann nicht sein und Europa muss selbst dafür sorgen und Deutschland für den eigenen Schutz. Dann hat er einen Punkt, ja, oder hatte er Punkte, so. Von daher, ich glaube, es wird dann sehr stark darauf ankommen, wie sieht die Außenpolitik dann aus? Ich denke, dass tatsächlich Grenell gute Chancen hat und natürlich werden sie dann versuchen, irgendwie einen Deal zu machen in der Ukraine.
Paul, eine letzte Frage. Du bist ja ein recht bekannter Journalist in Deutschland. Du hast regelmäßig sehr viel beachtete Geschichten aus Berlin, aus Tel Aviv, aus Jerusalem, aus Kiew. Aber wenn du Washington siehst, wenn du diese Masse an Top-Medien siehst, diese konfrontative Art zu berichten, das Zentrum der Macht, Top-Marken sowohl gedruckt und online als auch im Fernsehen, hast du da eine gewisse Sehnsucht?
Ja, es ist schon echt beeindruckend zu sehen. Also einfach pure Masse an Leuten, ne? Und auch dieser Konkurrenzdruck, den sie da in DC haben und wer hat welche Geschichte und diese wirklich krasse Fokussierung einfach auf Journalismus. Das gibt es so in Deutschland nicht. Nein, natürlich gibt es hier tolle Reporterinnen und Reporter, aber auch dieses Press Corps dort und ja, und die Geschichte natürlich auch, ja, da in diesem Ballroom, wenn man überlegt, wie viele Präsidenten dort gesprochen haben und vor allem natürlich, welche Macht die USA international immer noch haben und auch weiter haben werden. Und wenn du dann dort auch die Professionalität siehst, ja, egal jetzt, ob Republican oder Democrats, gerade der Advisor oder der Spokespersons oder der, ja, der Berater, das ist echt beeindruckend. Also, ja, kann man Sehnsucht bekommen manchmal. Wobei ich finde, auch Deutschland hat eine sehr abwechslungsreiche und große Medienlandschaft. Nur ich finde tatsächlich diese Härte, also was ich beeindruckend finde, ist, mit welcher Härte die Reporter, und jetzt kann man sagen, okay, sind eher anti-Trump eingestellt, sicherlich, aber wie sie mit einer auch großen Härte Joe Biden kritisieren, ja, also egal wo.
Paul, danke für deine Eindrücke, danke, dass du da warst und uns das erzählst.
Danke dir, Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare da lasst, dann würde mich das riesig freuen. Das hilft, sowohl positiv, negativ, was auch immer. Und natürlich, wenn ihr mich bewertet bei Spotify, bei Apple, wo immer ihr bewerten könnt. Das wäre großartig, damit helft ihr uns. Und noch eine kleine Sache, wenn ihr wollt, stimmt doch bitte für mich beim Deutschen Podcastpreis ab. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und da findet ihr meinen Podcast Ronzheimer. Bitte, bitte für mich abstimmen. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion, Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion, bei Serda Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt, bei Yorgos Mutafis und Vadim Moisenko.